Let's Start Up, dein Podcast für kreative GründerInnen. Herzlich willkommen. Sandra Volz, die Gründerin der FCC Karrierefabrik, begleitet kreative Unternehmen seit 20 Jahren. Sie möchte ihre Erfahrungen als Female Founder und Start-up-Beraterin gerne mit dir teilen. Gemeinsam mit interessanten Persönlichkeiten, erfolgreichen GründerInnen und Institutionen bespricht sie alle Themen, die für deine Gründung und die Phase danach wichtig sein könnten. Let's Start Up.
So, hallo Justine. Ich freue mich, dich bei Let's Start Up, unserem Podcast für Startups, zu begrüßen. Wir kennen uns von Stoff im Kopf, Center for Entrepreneurship, vom Accelerator-Programm und haben seitdem Kontakt gehalten und hatten auch immer zwischendrin, haben wir uns wieder auf Messen und Märkten getroffen. Und ich freue mich ganz arg, dass du dir die Zeit genommen hast, mit deiner Marke Llama Living heute Rede und Antwort zu stehen, ein paar Tipps weiterzugeben. Und ja, ich bin gespannt, weil es wird einige Themen so von der Gründung über das Netzwerken, wo du ja wirklich absolute Expertin bist, auch in das Thema Festigung, Etablierung auch geben. Und ich freue mich ganz arg auf unseren Austausch, Justine. Wie kam denn die Idee der Gründung auf? Aus welcher Position heraus, in welcher Lebensphase kam dir das Thema Gründung bei dir persönlich auf?
Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Sandra. Freut mich sehr, heute hier zu sein und auch die Chance zu haben, bei dir im Live-Podcast zu sein. Auch für mich nochmal eine ganz neue Erfahrung. Genau, wie kam es zur Gründung? Also Llama Living ist daraus gegründet worden, dass ich MBA Sustainability Management nochmal nebenberuflich studiert habe. Also ich habe viele Jahre im Konzern gearbeitet, habe tatsächlich auch Heimtextilien eingekauft und habe dann später nochmal den Schwenk zur Nachhaltigkeit gemacht und wollte mich dann da in dem Bereich einfach auch nochmal vertiefen mit meinem Fachwissen. Und letztendlich hat dieses Thema mich dann sehr stark begleitet die letzten Jahre. Und dieses Thema Selbstständigkeit war immer irgendwie in meinem Kopf, dass ich gedacht habe, ich würde schon ganz gerne mal selber was auf die Beine stellen und auch so dieses Thema eigene Entscheidungen treffen, wo ich auch einfach gemerkt habe, im Konzern ist es manchmal nicht so einfach, so seine eigenen Ideen so umsetzen zu können, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und von daher war das einfach so ein Thema, wo ich irgendwie nie so richtig loslassen konnte. Und dann letztendlich so zum Ende des Studiums hin, wo ich so dachte, okay, das ist jetzt vielleicht wirklich so der richtige Moment, das jetzt zu starten. Genau, und habe dann halt einfach auch so mir überlegt, was sind denn so die Fähigkeiten, die Kenntnisse, die ich mitbringe. Und dadurch, dass ich eben die Handtextilien ja auch schon eingekauft hatte und da auch ein gewisses Netzwerk an Lieferanten einfach auch schon kannte. Und dann war das irgendwie so naheliegend mit der Nachhaltigkeit eben auch. Also ich wollte, wenn ich was gründe, dann eben auch so dieses Thema Nachhaltigkeit sehr stark verankert haben. Und das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil bei Llama Living, dass ich eben auch sehr gezielt aussuche, mit wem ich da zusammenarbeite, dass die Nachhaltigkeitskriterien erfüllt sein müssen. Und eben auch dieses Thema natürliche Materialien, was ich eben vorher im Konzern nicht unbedingt eingekauft habe, sondern es war oftmals synthetische Fasern und das wollte ich halt komplett anders machen. Und dann auch so dieser dritte Aspekt noch, Thema Female Empowerment, also wirklich auch bei den Geschäftspartnern und Geschäftspartnerinnen darauf zu achten, dass ich eben gezielt auch Frauen damit unterstütze und die eben auch stärker in die Sichtbarkeit bringe.
Wie war denn die Resonanz von deinem Umfeld? So aus einer guten Position, auch wirklich im, sagen wir mal, bekannten, erfolgreichen Konzern, auf einmal in die Selbstständigkeit zu gehen. Hattest du eher Unterstützung oder wie waren die Bedenken eventuell?
Also sehr unterschiedlich. Familiär war es so, dass meine Großeltern immer noch sehr skeptisch sind und mich eher auch nach wie vor im Angestelltenverhältnis sehen und es auch teilweise überhaupt nicht nachvollziehen können, wie ich sowas irgendwie aufgeben konnte und mich jetzt, sage ich mal, auch in diese Unsicherheit begeben habe und sie auch natürlich aus einer ganz anderen Generation kommen und es auch so gar nicht kennen, dass man sich einfach mal so selbstständig macht. Sowas haben sie halt in ihrem Leben nie kennengelernt. Und von daher ist da immer noch diese gewisse Skepsis und ja, aber auf der anderen Seite vertrauen sie mir da auch und sagen, okay, du machst da schon dein Ding und wirst da entsprechend vorankommen. Und auf der anderen Seite dann natürlich auch die Person wie zum Beispiel mein Mann, der mir sehr stark immer den Rücken gestärkt hat und gesagt hat, du probierst es jetzt einfach aus, setzt dir ein Ziel für eine gewisse Zeit. Wenn du bis dahin das sozusagen entsprechend dann auch deine Meilensteine erreicht hast, dann ist es doch super, dann machst du das weiter und kannst ja immer wieder auch ein Angestelltenverhältnis zurückgehen. Und von wegen, da spricht ja nichts dagegen, aber probier dich auf jeden Fall aus und hat mich da halt sehr bestärkt, auch in diesem Willen da voranzugehen. Und so was Freunde, Bekannte und so weiter anbelangt, natürlich auch sehr unterschiedlich, aus was für einem Umfeld die wiederum kommen. Also ob die irgendwie schon Kontakt hatten mit Startups oder ob das für die auch was komplett Neues ist. Und eigentlich eher so, eher was Neues, und dass sie natürlich auch neugierig sind, was immer die Schritte sind, wie man vorankommt und so weiter. Und natürlich auch die Themen, die manchmal dann nicht so schön sind oder wo man dann vielleicht auch mal hinfällt und auch wieder aufstehen muss.
Mhm. Ja, das war eins der ersten Seminare, was ich auch hatte, wo man gesagt hat, man braucht gerade in dieser Phase auch eine Unterstützung aus dem privaten Umfeld, weil man ja selber vor so vielen neuen Aufgaben steht, ja, diese hundertprozentige Sicherheit auch noch nicht haben kann. Und deswegen ist es einfach ganz wichtig, dass da auch so eine gewisse Unterstützung oder auch der Glaube an einen auch dementsprechend da ist. Wovor hattest du den größten Respekt selber beim Thema Existenzgründung?
Es waren eher so die Themen, also ich war mir von vornherein schon relativ schnell klar, dass ich eine GmbH gründen möchte, und so dieses Thema, was da alles zu beachten ist, also auch zum Notariat zu gehen und die ganzen Unterlagen, die man dafür benötigt, also so diese ganze Vorbereitung und auch immer so dieses Gefühl so ein bisschen zu haben, ich habe das ja noch nie gemacht, habe ich vielleicht irgendwie was vergessen oder gibt es irgendeinen wichtigen Punkt, den ich hätte berücksichtigen müssen, solche Dinge ganz stark. Hinterher ist man dann immer irgendwie natürlich schlauer und es war dann irgendwie gar nicht jetzt so was ganz Großes, wo man so denkt, oh Gott, was hätte da jetzt schief gehen können, aber wenn man es halt, wie gesagt, noch nie gemacht hat und dann einfach diese Unsicherheit so mitspielt, dann ist es schon auf jeden Fall aufregend und jedes Mal was Neues. Und aber auch so dieses Thema rechtliche Gegebenheiten, was gibt es irgendwie da alles zu beachten. Also ja, habe ich schon Respekt auf jeden Fall davor gehabt und auch nach wie vor. Also auch jetzt so das Thema Jahresabschluss erstellen, solche Themen, die spielen natürlich auch mit rein. Also es ist ja nicht nur irgendwie der Vertrieb und Marketing, solche Dinge, sondern es ist ja auch so vielfältig, ein ganzer bunter Blumenstrauß an Dingen, die man irgendwie auf dem Schirm haben muss. Und da habe ich dann schon manchmal Angst, dass mir irgendwie vielleicht mal was irgendwie vom Wagen fällt oder ich irgendwas vergessen habe, einfach zu berücksichtigen. Mhm.
Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Wege, sich selbstständig zu machen. Manche fangen einfach mal an, manche machen ein grobes Konzept. Ich habe dich ja persönlich kennengelernt. Ich würde mal sagen, du hast dich sehr professionell selbstständig gemacht. Da wüsste ich gerne mal, welche Steps du unternommen hast, was die dir auch gebracht haben. Und wenn du wirklich so diesen Gründungszeitraum mal nehmen würdest, wie lange hast du dich vorbereitet, um wirklich an den Markt zu gehen?
Ja, also ich habe mir halt von Anfang an, dadurch, dass ich ja wusste, dass ich alleine gründen werde, einfach von außen viel Unterstützung geholt. Also zum einen hatte ich ein 10-monatiges Stipendium vom Social Impact Lab in Stuttgart, wo ich mich drauf beworben habe und wo es auch am Anfang nicht einfach war, überhaupt in dieses Programm aufgenommen zu werden. Aber ich hatte halt eine bestimmte Person, die da an mich geglaubt hat und die da auch dafür gekämpft hat, dass ich in das Programm reinkomme. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich, weil du einfach Coaching, Mentoring bekommen hast, auch kostenlos. Und gerade diese Themen, die ich gerade angesprochen habe, auch so ein paar dieser rechtlichen Themen, da hatte ich halt eine Rechtsanwältin, die mich da sehr stark auch unterstützt hat. Das hat mir einfach dann auch mich bekräftigt sozusagen, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Und da habe ich einfach an dem Programm auch viel gelernt, dass ich eben jetzt nicht so direkt mit dem Online-Shop losstarte und so von wegen, ich bin jetzt live und man kann die Produkte kaufen, sondern wirklich mir Zeit genommen habe über, ja, ich würde sagen so 2-3 Monate, gerade was du angesprochen hast, die intensive Vorbereitung, also wirklich eine Wettbewerbsanalyse zu machen, viele persönliche Interviews zu führen und nicht nur mit Personen, die mich irgendwie schon kannten, sondern wirklich Personen, die noch nie vorher irgendwie mit mir Kontakt hatten und die einfach mal nach ihren Bedürfnissen und so weiter zu fragen, wie die Heimtextilien kaufen, was sie für Textilien kaufen und so weiter, auf was sie achten. Und auch zum Beispiel eine Umfrage, die ich gestartet habe, wo halt über 100 Personen teilgenommen haben, um wirklich erstmal so ein stärkeres Gefühl für den Markt auch zu bekommen und auf was ich da irgendwie achten sollte und was eben auch wichtig ist, sag ich mal, wenn man dann so das Produktportfolio und so weiter aufsetzt, was sind denn so die stärksten Artikel, die am meisten nachgefragt werden? Und das sind halt so ganz wichtige Schritte. Und für mich war es dann halt auch wichtig, sich jetzt nicht nur auf dieses eine Programm zu fokussieren, sondern dadurch, dass ich einen Textilschwerpunkt habe, war natürlich Stoff im Kopf sehr naheliegend, sich für diesen Textil-Accelerator zu bewerben. Und ich habe ja tatsächlich sogar 2-mal teilgenommen und hatte ja auch durch dich eine sehr intensive Betreuung im Coaching. Und das ist, finde ich, dann auch so wichtig, aus diesem Textilnetzwerk Netzwerk, die Kontakte zu haben. Ich bin darüber auch zu Südwesttextil wiederum gekommen, Mitglied im Verband geworden, habe da auch so Kontakte wiederum neu knüpfen können, auch zu potenziellen Lieferanten und so weiter. Also es wird dann halt auch sehr in der Branche sehr positiv wahrgenommen, wie ich sozusagen meine Schritte so nach vorne gehe. Und da gab es dann auch ein Porträt, wo dann sozusagen über Lama Living berichtet wurde. Und das haben wahnsinnig viele gelesen und haben mich dann auch wiederum darauf angesprochen. Und das sind immer so kleine Steps wiederum, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht denkt, dass die so viel bringen. Aber so dieses Gesamtkonzept ist dann wieder das, was dann ja das große Ganze dann auch ausmacht.
Und bis dann dein Shop online ging, welche Zeitspanne war denn das? Weil das ist ja auch immer so dieses Thema, wir haben ja in der Zeit auch einige Termine gehabt, so, boah, jetzt welche Produkte, mit welchem Produzenten arbeite ich, wer gibt mir auch zu Beginn das Vertrauen? Das war ja schon auch eine sehr, sagen wir mal, arbeitsreiche Zeit, wo du auch wieder Unterstützung bekommen hast. Dieser Prozess wirklich, jetzt gehe ich mit meinem Produkt an den Markt nach den Vorbereitungen. Welche Zeitspanne war das?
Ja, also auf das Stipendium habe ich mich damals im Dezember 2021 beworben. Dann, wie gesagt, habe ich so 2-3 Monate für diese ganze Recherche, Wettbewerbsanalyse und so weiter verwendet und habe dann im Juni 2022 die GmbH gegründet. Und dann sind nochmal so 4 Monate vergangen, weil, das muss ich auch sagen, habe ich ein Stück weit unterschätzt, so dieses ganze Thema Gründung, wie lang diese Prozesse einfach auch sind, bis man dann wirklich richtig an den Start gehen kann, dass man auch seine Steuernummer und solche ganzen Themen hat. Und dann natürlich auch den Online-Shop aufzusetzen. Also das ist auch nicht so ohne und mal so geschwind gemacht, sondern ich muss ja auch gucken, wie kriege ich die Produkte dann da rein. Und habe dann im Sommer halt auch die Heimtextilmesse besucht. Das war außer der Reihe aufgrund von Corona, dass die auch mal im Sommer stattfand. Und habe dann da meine ersten Lieferantenkontakte geknüpft, die mir dann tatsächlich auch direkt die Zusage gegeben haben, dass sie mit mir zusammenarbeiten wollen. Aber das war auch am Anfang nicht so einfach, um überhaupt erstmal so diese ersten Schritte zu machen mit den Lieferanten oder mit den GeschäftspartnerInnen, dann wirklich, wirklich die Zusage auch zu haben, dass sie jetzt dann auch bereit sind, mit mir den Weg zu gehen. Und ich glaube, das ist dann viel auch so meine Persönlichkeit, einfach, dass ich da die Menschen auch mitnehmen kann und überzeugen kann, dass es ein gutes Konzept ist, weil ich mache bis heute keine Kaltakquise, sondern mache das immer über den persönlichen Kontakt oder Dinge, die sich dann wiederum automatisch über das Netzwerk auch ergeben. Und das ist, denke ich, ein großer Erfolgsfaktor auch bei mir.
Du hattest ja zu Beginn gleich einen großen Partner, das ist ja auch schön. Manche fangen mit mehreren kleinen Partnern an und haben dann einen größeren Partner. War das auch für die weitere Kontaktaufnahme, auch wenn sie jetzt persönlich war das von Vorteil, dass du einfach schon das Vertrauen eines größeren Unternehmens hattest?
Absolut, ja. Also das kam eben auch genau über diesen Messekontakt zustande, eigentlich durch einen total witzigen Zufall, weil eine von den Bio-Hotels zufällig eh bei denen am Messestand vorbeischauen wollte und ich dann einfach mal spontan gesagt habe, oder würde ich gerne mitkommen? Und so hat sich das dann im Gespräch entwickelt. Und natürlich ist es total von Vorteil, so einen großen Partner von Anfang an dabei zu haben, einfach auch durch das Produktsortiment. Also ich hatte halt unheimlich viel Produkte gleich dann zu Anfang auch, die ich anbieten konnte und nicht nur irgendwie 10 Produkte oder so. Und natürlich steht die Marke auch absolut für Qualität und ich werde immer wieder auch darauf angesprochen, wie toll die Produkte sind und wie viel Freude die Menschen dann auch daran haben letztendlich.
Jetzt hast du gesagt, du hast auch zu bestimmten Zeitpunkten immer so die richtigen Leute auch getroffen, die an dich geglaubt haben, die dich unterstützt haben. Du trägst ja jetzt dein Wissen, deine Erfahrung auch sehr stark weiter. Netzwerken ist ja so dein zweiter Name. Über LinkedIn, auf Veranstaltungen, regional, überregional. Ich finde das einen der wichtigsten Punkte bei der Selbstständigkeit. Was hat dich, sagen wir mal, in diesem zeitlichen Rahmen, wo man die Selbstständigkeit selber nach vorne bringen möchte und dann aber Netzwerke aufbauen, bei LinkedIn noch eine Gruppe gestalten, das ist ja alles auch nochmal ein zeitliches Thema. War es dir so wichtig oder war es einfach so die Parallelität oder kam so viel zurück? Also man darf das Thema Netzwerken ja wirklich nicht unterschätzen während der Startup-Phase. Was war bei dir so der Punkt, dafür nehme ich mir Zeit, das mache ich richtig?
Ja, du hast zum Beispiel die LinkedIn-Gruppe angesprochen, also die gibt es bald 3 Jahre und ich habe das tatsächlich zum Anfang, als ich mich mit diesem Gründungsthema dann so stark auch auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich gar nicht so viele Personen in meinem Netzwerk habe, die selber gegründet haben. Und dann kam mir halt die Idee, ich mache da eine Gruppe auf für das Thema Female Empowerment, wie man sozusagen so die ersten Schritte geht und auch immer wieder Events dort poste, was irgendwie sich speziell an Frauen, die gründen wollen, eben richtet. Und dann ist dieses Netzwerk, natürlich hat man viel Engagement auch erstmal da reingegeben, ist dann automatisch so ein Stück weit gewachsen und inzwischen sind es halt über 900 Frauen, die in diesem Netzwerk sind. Und das sind einfach Dinge, da kriege ich halt auch wiederum viel dann darüber zurück oder Menschen sprechen mich darauf an und finde es halt einfach toll, dass ich sowas gestartet habe einfach mal und auch immer wieder diese Frauennetzwerke zu besuchen, viel irgendwie zu gucken, was gibt's da. Also ich muss nicht immer zwingend auch gleich Mitglied sein, sondern einfach auch mal so reinzuschnuppern, wie ist da so der Vibe, passe ich da irgendwie mit rein, kann ich da irgendwie auch was von mir selber mit reingeben, wo auch von anderen dann auch profitieren. Und da ergeben sich dann halt wieder auch Möglichkeiten, dass ich irgendwie zu Pitch-Veranstaltungen eingeladen werde oder mich irgendwo präsentieren oder mit Lama Living ausstellen darf. Also das sind immer vielleicht gar nicht so im ersten Moment, dass man so direkt weiß, was sich daraus ergibt, aber oftmals so im Nachhinein dann die Leute sich an einen erinnern oder sagen, ach Mensch, toll, dass du das irgendwie machst. Und ja, also ich arbeite ja halt eh gern auch mit Frauen zusammen und ich merke es ja auch, wenn ich zum Beispiel mit den Frauen, die bei mir auf der Plattform als Marke gelistet sind, also wie gut wir uns dann eben da auch ergänzen oder zum Beispiel jetzt waren wir gemeinsam auf der Made in Stuggi, wo ich auch mit einer Geschäftspartnerin gemeinsam den Stand geteilt habe und das ist einfach schön, wenn man dann auch sieht, wie man sich so gegenseitig die Bälle auch wieder zuspielen kann.
Wie viele Marken hast du inzwischen auf deiner Plattform?
Inzwischen sind es 24 Marken. Oh. Also es sind in dem Jahr, seitdem ich jetzt live bin, ungefähr pro Monat 2 Marken dazugekommen. Und so geht es auch stetig weiter. Also ich habe noch ordentlich in der Schublade, so von wegen, ich komme gerade gar nicht mit dem Onboarding hinterher.
Okay, weil ich habe auch schon wieder kennengelernt, wo ich gedacht habe, der Kontakt könnte ganz interessant sein. Aber das ist natürlich schön, wenn die Dynamik auch drin ist. Ich meine, das ist für die Kunden interessant, weil da immer wieder was Neues dazukommt. Und für dich ist einfach der Rahmen natürlich, das Portfolio dann viel aussagekräftiger. Auf Sortiment kommen wir ja nachher nochmal. Wenn wir so den ganzen Gründungsprozess nochmal sehen, was würdest du sagen, waren auch die Erfolgsfaktoren? Also wirklich so die drei Erfolgsfaktoren, die dich weitergebracht haben.
Ja, also ich würde sagen, zum einen das Launch-Event, was ich damals im Oktober 2022 gemacht habe. Da warst du ja auch...
Gänsehaut.
warst du ja auch mit dabei, wo ja. Ich eine Jugendstil-Villa auf der Karlshöhe angemietet habe und einfach dieses Event wirklich auch richtig feiern wollte mit Leuten, die mich halt auf diesem Weg begleitet haben und die mir einfach wichtig waren, dass sie dann eben auch dabei sind. Und das war schon ein sehr bewegender Moment auf jeden Fall für mich. Und da bin ich auch nach wie vor froh, dass ich das halt so in der Form auch tatsächlich gemacht habe, weil ich glaube, das ist auch was, so ein Moment, den vergisst man einfach dann nicht nochmal.
Ich habe jetzt schon Gänsehaut.
Ja, ich habe auch gerade Gänsehaut, wenn ich jetzt wieder so daran zurückdenke. Ja. Und es ist einfach, unheimlich schön auf jeden Fall. Und ansonsten auch so dieses Thema Podcast, würde ich sagen, ist ein wichtiger Bestandteil. Also wo ich zum Beispiel auch über die Leuphana, also da, wo ich studiert habe, eingeladen wurde. Das war meine allererste Podcast-Aufnahme, war ich natürlich schon auch stolz, dass die Universität mich anfragt, ob ich da sozusagen bei denen in den Podcast kommen möchte. Und dann hat das irgendwie auch so einen Lauf genommen. Also ich war dann wirklich auch in mehreren Podcasts und vor allen Dingen auch so dieses Thema Nachhaltigkeit und Mode, Fashion in dem Bereich, also wo ich wirklich auch sage, das sind Podcasts, die höre ich selber total gerne. Und es ist natürlich dann schon auch eine Ehre, in diesem Podcast dabei zu sein, genauso jetzt wie heute bei dir. Heute auch wieder eine Premiere mit einem Videopodcast hatte ich jetzt zum Beispiel vorher auch noch nicht. Und so sind es immer wieder so neue Dinge, die dann sich eben auftun. Und das andere Thema vielleicht auch so als Speakerin, mich auch stärker zu etablieren, also wirklich auch auf die Bühnen zu gehen und mit meinem Thema sozusagen mich da auch so, ja, zu positionieren und zu zeigen. Und klar, das kostet irgendwie alles immer Überwindung, aber ich denke, gerade so in der Selbstständigkeit, im Gründungsprozess muss man immer wieder aus seiner Komfortzone herausgehen und manchmal auch Dinge tun, wo man jetzt vielleicht nicht so gerade sagt, boah, da habe ich total Lust drauf, aber ich mache es dann einfach. Und es ist, glaube ich, auch bei mir so beim Typ, ich denke da manchmal gar nicht groß drüber nach, sondern ich sage dann einfach zu und denke, wird schon irgendwie klappen.
Gerade nochmal Bezug nehmend auf Stoff im Kopf. Wir hatten neulich den Workshop, den wir damals ja auch hatten, moderne Marketingstrategien. Und da ging es um das Thema Sichtbarkeit, Komfortzone. Und ich habe es neulich auch erst mit meinem Team diskutiert. Was ist im Fokus? Das Produkt, die Gründerperson oder schaffe ich beides natürlich auch nach vorne zu bringen. Aber man merkt natürlich schon, wenn man sichtbar ist, ja, wenn einfach so diese Lebendigkeit auch durch die Person rüberkommt. Und da hatten wir auch das Thema Sichtbarkeit und Komfortzone. Und ich glaube, du hast auch Formate gefunden, wo du dich wohlfühlst, weil das ist natürlich auch so ein Punkt. Also im Podcast ist es auch vielleicht noch was anderes, wie wenn man auf irgendwelche anderen Veranstaltungen geht. Und beim Thema Markteintritt muss ich noch einmal was dazu sagen. Ich bin ja ein totaler Fan von richtig guten Markteintrittsstrategien. Aber das war natürlich wirklich über die Lokalität, über die Produktpräsentation und über die Leute, die eingeladen waren. Also war extrem gut geplant und auch mal wieder sehr professionell. Also das, ich war schon auf einigen und es ist immer ein besonderer Moment, aber das war extrem stimmig. Und wenn man sich dann selber so wohlfühlt, dann gibt das natürlich auch nochmal einen ganz anderen Schub.
Und ich versuche natürlich auch immer wieder, wenn es so Meilensteine zu feiern gibt, also ich hatte ja zum Beispiel auch das Einjährige von Lama Living in der Brücke gefeiert, also diese Pop-Up-Fläche in der Stuttgarter Innenstadt. Und ich finde es dann einfach auch schön, mit den Leuten immer in Kontakt zu sein und dann auch wieder so zu zeigen, wo man gerade steht oder auch die Lokation sozusagen in der Brücke, einfach die Leute auch da mal hinzuführen und denen auch neue Konzepte zeigen zu können.
Ja, ich bin ja ein totaler Fan von solchen Sachen, bin eh so ein Pop-Up-Fan, aber die Brücke ist natürlich auch eine gute Möglichkeit und auch ein guter Rahmen. Thema Gründung, hier Accelerator-Programme, Unterstützung, aber es geht ja weiter. Und man ist ja auch dann manchmal so mehr auf sich gestellt, was ist die nächste Entscheidung, in welche Richtung geht es, Marketingstrategien auch. Momentan ist ja die Konsumstimmung und die allgemeine Stimmung nicht extrem gut für bestimmte Produktgruppen oder auch so, dass wir etwas zurückhaltender sind im Kaufverhalten auch. Und jetzt bist du gerade so in der Etablierung, in der Festigungsphase. Wie gehst du damit um und spürst du das auch persönlich?
Ja, also spüre ich auf jeden Fall und ist natürlich gerade generell die aktuelle Marktsituation nicht einfach, nicht nur für mich, sondern generell für die Unternehmen, die gerade auch im Textilbereich unterwegs sind. Also das Thema Kaufzurückhaltung spüren, glaube ich, sehr viele gerade, außer vielleicht die Luxusbranche, die ist davon nicht so stark betroffen, aber alle anderen schon. Und bedingt durch die Inflation, durch die Kriege, die wir jetzt zurzeit erleben, ist es einfach eine Unsicherheit da, die die Menschen natürlich dann auch dazu bewegt, ihr Geld eher zusammenzuhalten und nochmal genauer zu überlegen, ob sie jetzt gerade bestimmte Produkte benötigen. Und gerade bei Heimtextilien ist natürlich auch so, das ist kein Produkt, was ich jetzt ständig unbedingt brauche, sondern die meisten haben ja eine Bettwäsche und Handtücher zu Hause. Und dann wird natürlich dann schon nochmal genauer überlegt, ob man sich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt dann gerade sowas auch wirklich gönnt. Und ja, das ist ein Thema und mich macht es natürlich auch traurig, diese ganzen Insolvenzen zu sehen, die gerade am Markt stattfinden. Und auch in der Startup-Szene beziehungsweise auch eben bei nachhaltigen Unternehmen finde ich es dann umso schlimmer nochmal, wenn die es dann wirklich auch nicht schaffen, da durch diese Krisenzeiten, es sind ja wirklich mehrere Krisen, die da gerade auf einen einprasseln, da dann auch gut durchzukommen. Und es ist nicht einfach, aber ja, man muss halt irgendwie gucken, wie man seinen Weg dadurch findet. Und ich habe zum Glück die Situation, dass ich da auf noch aktuell genügend Rücklagen zurückgreifen kann und dass ich hoffe, dass ich durch diese Zeit dann einfach gut durchkomme. Ja.
Jetzt hoffen ja im November alle hier Cyber Monday, Black Friday. Es gibt ja auch im nachhaltigen Bereich auch Aktionen. Dann kommt das Weihnachtsgeschäft. Wie gehst du mit solchen Sachen um? Weil ich weiß, du bist sehr konsequent, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Und aber trotzdem, Marketing, Themenangebote sind ja wichtig. Hast du jetzt gerade für die nächste Zeit was Besonderes geplant?
Also gerade, weil so du die Themen angesprochen hast wie Black Friday und Cyber Monday, das sind zum Beispiel alles Aktionen, da halte ich mich komplett raus.
Hab ich mir gedacht.
Damit möchte ich gar nichts möchte ich gar nicht auch mit Lama Living in Verbindung gebracht werden. Also das ist wirklich auch, was ich grundlegend ablehne und definitiv nicht unterstützen möchte. Was ich natürlich schon merke, gerade jetzt aktuell, wenn ich auf der Messe war, auf der Made in Stuttgart, ist natürlich schon so, dass die Leute auch gucken, wo sie irgendwie vielleicht ein bisschen was sparen können und dann auch gezielt nach Messerabatten und so weiter fragen. Da bin ich dann schon auch gewillt, den Leuten entgegenzukommen. Aber ich finde, das ist dann alles im Rahmen und in Maßen und nicht, dass da irgendwie -40, -50% dann oder so weiter dran steht. Und ich finde, das ist auch ein komisches Gefühl, wenn ich so hohe Rabatte geben kann. Dann frage ich mich halt auch, was haben die Unternehmen da für Margen drauf, dass sie solche starken Rabatte dann auch geben können. Und gerade im nachhaltigen Bereich, finde ich, ist es halt auch mal eine Wertschätzung dem Textil gegenüber oder auch den Personen, die es herstellen. Und von daher kann es gar nicht möglich sein, da solche starken Rabatte zu geben, weil es einfach auch mit fairen Arbeitsbedingungen und so weiter zu tun hat und diese fairen Produkte ja irgendwo auch bezahlt werden müssen.
Ja, also ich bin auch mal gespannt, die Deutschen, es wurde ja jetzt wieder eine Umfrage vor Weihnachten gemacht, wollen deutlich weniger Geld sogar zu Weihnachten ausgeben. Also das war ja immer was, wo man immer noch mal Geld ausgegeben hat, aber die Einsparungen sind jetzt auch relativ hoch prognostiziert. Na, mal sehen, manchmal kann sich eine Stimmung natürlich auch dementsprechend noch mal ändern. Welches sind so deine nächsten Ziele, Wünsche für dein Unternehmen?
Natürlich will ich weiter auch in die Sichtbarkeit kommen, also auch schon wieder gewisse Dinge geplant. Also es wird ab Mitte November nochmal einen weiteren Pop-Up-Store geben, diesmal in Sindelfingen, der dann eröffnet wird. Und in der Brücke bin ich nach wie vor vertreten, auch mit Lama Living bis Ende des Jahres. Also das sind auf jeden Fall Dinge, die jetzt anstehen. Es kommen weitere Messen. Also ich werde zum Beispiel sogar auf die Heim und Handwerk nach München mal gehen, also raus aus Stuttgart und der Umgebung, sondern wirklich auch mal in eine weitere Großstadt. Und München bietet sich da natürlich an. Da bin ich schon sehr gespannt. Und ansonsten wird es eine Woche vor Weihnachten noch die Holy Shit Shopping Messe geben in Stuttgart. Und da hoffe ich mir natürlich dann auch noch mal in Bezug auf Weihnachtsgeschäft, dass jetzt diese Messen einfach auch noch mal einen ganz guten Erfolg bringen. Und ja, fürs nächste Jahr, ich habe ja nach wie vor auch immer noch im Kopf das Thema Eigenmarke. Mal schauen, inwiefern da entsprechende nächste Schritte dann kommen. Aber ja,
das finde ich ja
da
spannend,
muss ich noch weiter Thema. Planen.
Okay, da bleiben wir bestimmt auch in Kontakt. Ich würde jetzt ganz gerne mal, wir haben ein paar Produkte von Lama Living da. Und jetzt haben wir ja gerade Herbststimmung. Ich würde mir ganz gern die Decke noch mal anschauen.
Sehr gerne.
Einfach mal.
Also das ist eine Decke aus 100% Schafschurwolle. Die kommt aus Nepal und ist von Frauen in Handarbeit hergestellt. Und ist auch wirklich ein sehr nachhaltiges Produkt. Der Lieferant zum Beispiel ist auch in den Weltläden vertreten. Und die haben da auch immer sehr engen Kontakt zu ihren HerstellerInnen, ja.
Sehr schön. Gibt es auch in mehreren
klassischen, schönen Mustern. Genau, gibt es in mehreren Farbstellungen und schön. Mustern. Also auch hier mit dem Fischgrat, das ist die Salz-Pfeffer-Muster-Ausstattung.
Sehr schön. Und das ist ja ein Highlight, das durften wir ja vorhin schon mal bearbeiten. Das ist ja eine tolle Geschichte.
Genau, das ist ein, sind zwei modulare Kissenhüllen oder Hälften besser gesagt, die geknöpft werden. Und dann kannst du je nach Stimmung auch immer wieder andere Farbstellungen dir kreieren und musst eben kein komplett neues Kissen kaufen, sondern wechselst dann immer nur die Hälfte aus. Und es ist mit Kokosnussknöpfen hier so verdeckt. Ja. Genau, und ja, wirklich ein tolles Produkt und sehr kreativ.
Okay.
Gibt es in 20 verschiedenen Farbstellungen.
Oh, also je nach Laune und hier auch nach Jahreszeit. Genau. Gepitcht hast du ja mal in deinem wunderschönen Bademantel.
Das stimmt,
das war natürlich auch schon mal so ein richtiger Hingucker.
Ja, der hat mir tatsächlich Glück gebracht, der Bademantel, weil ich habe dadurch den Messestand auf der Verhandeln gewonnen damals bei der Pitch-Veranstaltung.
Sehr gut. Okay, und würdest du uns auch verraten, welche Produktgruppe am besten bei dir ankommt oder ein bisschen nachgefragt wird?
Ja, also die Bettwäsche und Spannbetttücher sind eigentlich so die Highlight-Artikel, aber auch die Fortierwaren, die hier oben zu sehen sind, laufen sehr, sehr gut, weil es natürlich auch viele Farbstellungen gibt, also bis zu 30 Farben, sodass man sich dann auch selber die Kombination zusammenstellen kann. Und der Bademantel in Waffelpiqué ist natürlich auch ein absolutes Highlight. Und da gibt es dann auch die Batik-Szenen dazu, also Handtuch, Tuschtuch und so weiter. Gerade jetzt auch dann für die kältere Jahreszeit, für das Thema Wellness, also auch die Sauna-Badetücher entsprechend in den großen Größen. Und so ein Waffelpiqué-Bademantel bietet sich natürlich dann auch immer an für so einen schönen Wellness-Aufenthalt.
Sehr schön. Also, tolle Produkte, Lama Living. Abschließend würde ich dich nochmal bitten, Tipps für Gründende nochmal aus deiner Sicht zu geben. Welchen Tipp würdest du jetzt jemand geben, der gerade in der Überlegung ist, sich selbstständig zu machen?
Ja, also ich würde auf jeden Fall auf das Thema Netzwerk setzen, weil wir das heute ja auch sehr stark thematisiert haben. Also das finde ich ist schon ein wichtiges Kriterium, sich frühzeitig dieses Netzwerk aufzubauen und Kontakte zu knüpfen, viel auf Events, Veranstaltungen zu gehen, auch wenn es Zeit und Kraft kostet. Also muss ich auch sagen, es ist für mich auch nicht immer einfach, das alles so unter einen Hut zu bekommen, aber ich denke, es lohnt sich am Ende. Und oftmals sind es gar nicht so die Kontakte, wo sich direkt an dem Abend dann was ergibt, sondern oftmals ist es dann im Nachgang, dass man dann feststellt, ah, okay, das und das Event war es, was mich dann vielleicht doch entsprechend weitergebracht hat.
Ja, es gibt auch andere Gründerinnen von mir, wo ja auch ein guter Kontakt besteht, wo auch für den Lounge sich ausgetauscht worden ist. Also ich freue mich ganz arg, Justine, dass du da warst und dass wir einen Eindruck von deiner Gründung und auch deinem Gründungsweg bekommen haben und natürlich auch einen Einblick in deine Produktpalette. Und ich wünsche dir jetzt ein gutes Restjahr und gute Abverkäufe und dass du weiter so motivierst, dein Projekt weitermachst. Eigenmarke finde ich ein spannendes Thema.
Vielen lieben Dank, Sandra.
Das war Let's Start Up, dein Podcast für kreative GründerInnen. Abonniere unseren Podcast, damit du keine neue Folge verpasst. Und schau mal bei unseren Social Media Kanälen vorbei unter FCC Karrierefabrik auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Und falls du mal eine Frage zum Thema Gründung hast oder ein Thema, das du gerne im Podcast hören würdest, dann melde dich über unsere Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns auf dich und bis zum nächsten Mal.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.